Heute ist Freitag, der 20. Februar. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt mit mir, Patrick Duane. An der Wall Street regieren auch heute wieder zunächst einmal die roten Vorzeichen. Denn es sieht danach aus, dass die US-amerikanische Wirtschaft nicht so stark wächst wie angenommen. Plus 1,4%, 2,4% waren analysiert erwartet, hat aber auch was mit dem längsten Shutdown der amerikanischen Geschichte zu tun. Ansonsten versuchen die Anlegerinnen und Anleger noch die US-Iran-Spannungen zu repricen. Was sonst noch wichtig ist an Zahlen, darüber spreche ich jetzt. So, Freitag, der 20. Februar 2002. Heute kamen Daten, die wichtig waren, die wir hier beobachtet haben an der Wall Street. Die PCE-Daten und das BIP. Drei Treiber, könnte man sagen. Die BCE-Daten der Konsum und das BIP sind wichtige Faktoren, weil sie uns Aufschluss darüber geben, was die Fed machen könnte. Außerdem möglicherweise das Zolldilemma seitens des Supreme Courts. Da könnte heute im Laufe des Tages auch noch eine Entscheidung kommen. Und all das in dieser Gemengelage ist natürlich wichtig für die Positionierung nach der jüngsten Rotation weg von den Tech-Aktien hin zu den Zyklikern. Und manche Trades sehen voller aus, als man das wahrnehmen könnte. Der Fahrplan heute ganz klar, die mit Spannung erwarteten PCE-Daten, die wichtigen Daten für die Fed. Und man kann es eins vorweg sagen, mit plus 0,4% auf Monatsbasis, 0,3% plus erwartet und mit plus 2,9% jährlich 2,8% waren erwartet, etwas heißer ausgefallen. Aber man muss dazu sagen, Guys, beim PCE ist ein bisschen weniger Housing und Shelter, das hatte ja gestern desinflationär gewirkt, Entschuldigung, dafür ist ein bisschen mehr Health dabei im Mix. Und deswegen könnte man sagen, ja, nicht überall ist es angeheizt. Ja, also man muss da die PCE-Daten so ein bisschen sich genauer anschauen. Kommen wir zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben. Die Einkommen plus 0,3%, 0,2% waren erwartet worden. Die Amerikaner geben genauso viel aus wie erwartet, plus 0,4%. Und das ist wichtig, weil die Fed nämlich am Ende nicht nur die Inflation, sondern auch die Nachfragepower bewerten wird. Und dann das BIP, das hat den einen oder den anderen wahrscheinlich von euch überrascht. Plus 1,4%, deutlich schwächer als die erwarteten 2,5%. Aber, Guys, aber wichtig. Es ist so gewesen, dass wir den längsten Shutdown der US-Regierungsgeschichte jemals gesehen hatten. 43 Tage. Und dieser Shutdown hat laut Aussagen 1,15% beim BIP gekostet. Wenn wir das jetzt zu diesen 1,4%, die vermeldet wurden, wieder dazu rechnen würden, dann wären wir genau bei diesen annualisierten 2,5%. Also, ganz wichtig, dass ihr das im Kopf behaltet und nicht zu schnell denkt, oh, Wachstum kippt. Das war ein Sondereffekt. Und ich möchte aufgrund auch dieses Shutdowns, da möchte ich insgesamt nochmal drauf eingehen. Das ist natürlich ein Faktor, der insgesamt unfassbar viel durcheinander gebracht hat. Erinnert euch mal dran, wir haben Zahlen aus dem November verspätet bekommen. Also diese ganzen Zahlen und Makrodaten, auf die wir hier mit Argusaugen gucken, die sind natürlich insgesamt durch diesen vermaledeiten Shutdown ziemlich tricky geworden. Das darf man, kann man nicht anders sagen. Es gibt später noch gleich die Flash-PMIs in Amerika um 3:45. Können wir hier natürlich nicht covern. Und vielleicht geht Markus noch ein bisschen drauf ein am Montag, wenn er dann wieder hier ist. Die Manufacturing Services ebenfalls dann für den Februar auch ganz wichtig. Und es gibt noch aus dem Immobilien- und Neubauverkaufssektor Daten und die Uni Michigan um 16 Uhr final. All das sozusagen müsst ihr euch ohne meinen Kommentar angucken. Ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, sind das vorbörslich eher mal eine nicht ganz so pralle Ausgangslage. Wir haben bei allen wichtigen Indizes gesehen, dass der Risk-Off-Modus, den wir diese Woche gesehen haben, weiter anhält. Alle Futures tendieren leicht im Minus. Ja, das, was jetzt BIP-mäßig gekommen ist, vor allen Dingen wegen der von mir erwähnten Besonderheiten, war jetzt nicht so, dass es jetzt zu Panikverkäufen geführt hat. Aber wir sehen so eine Salamitaktik mäßig ein Davonschreiten und wir sehen im Grunde ein vorsichtiges Risk-Off. Typisch an so einem Tag, wo viel Makro und Supreme Court gleichzeitig möglicherweise drohen und dann das Wochenende vor der Tür steht, möglicherweise auch nochmal mit einer Eskalation im Iran-USA-Konflikt. Donald Trump wird es wahrscheinlich, wenn er denn was macht und was er da genau macht, am Wochenende machen, ob dieses oder Nächste Woche bleibt dann einfach mal die Frage. Der Markt preist in weiten Teilen ein, dass die Zölle, so wie Donald Trump die gestrickt hat, möglicherweise gekippt werden. Die echten Wildcards sind hier eigentlich eher so, wie breit ist das Urteil? Ist es eng oder ist es ein grundsätzliches Urteil, was der Supreme Court möglicherweise verkünden wird? Kommt das Thema Refunds auf den Tisch? Das wird ganz spannend werden. Und wie schnell kann das Weiße Haus im Grunde, wenn diese Zölle gekippt werden, das Ganze und die Einnahmeseite dieser Zölle, da ist ja Erhebliches geflossen in dreistellige Milliardenhöhe, wie kann man das sozusagen ausgleichen und wie reagiert denn der Markt? Ich sag's mal so, wenn der Markt mit Zölle wegrechnet, aber am Ende kommt Zölle weg, aber Ersatz kommt sofort, dann kann man möglicherweise den ersten Jubel sehr schnell wieder verschwinden sehen. Und dann ist es eigentlich ein Non-Event, in Anführungszeichen.
Und jetzt Werbung. Tja, ich freue mich schon wieder auf Weihnachten. Dabei ist das Jahr noch so jung, aber wir haben Schlagzeilen ohne Ende. Trump hat's auf Grönland abgesehen, legt sich mit der EU an, Maduro wurde in Venezuela entfernt, Iran wackelt, Metallpreise sind auf Rekordjagd, die Renditen der japanischen Staatsanleihen knallen durch die Decke, was auch mit Risiken verbunden ist. Man ist ganz außer Atem. Und genau deshalb musst du am Ball bleiben. Und dabei hilft dir das Handelsblatt. Jetzt gibt's 40% Rabatt auf das Handelsblatt Jahresabo, Print oder digital. Schon ab 4,79 Euro pro Woche bekommst du Fakten, Hintergründe und Einordnung. Gültig bis 23. Februar unter handelsblatt.com/wissen2026. Das war's mit der Werbung.
So. In diesen skurrilen Situationen, the bigger picture, es gibt ein paar Breaking News. Einmal rund um das Thema Uran. Das hat natürlich auch was ganz eng damit zu tun, was da in Iran passiert. Und zwar nicht nur als Trading-Gag und sowas wie Silber und Gold, sondern aus ein paar sehr handfesten Gründen. Der Preis und das Momentum ist stark gestiegen. Spotpreis beim Uran plus 30%. In den vergangenen 12 Monaten, ich habe euch hier mal von den Freunden des Handelsblatts und Bloomberg eine Grafik mitgebracht. Long-Term-Kontrakte ziehen ebenfalls an. Das bedeutet, Versorger zahlen aktuell wieder mehr für Uran. Versorger kaufen, Lagerbestände sind runter. Das ist die Gemengelage, die wir sehen. 2024, Anfang 2025 haben eigentlich viele Versorger erstmal gezögert, seit aber dem vierten Quartal jetzt langfristige Verträge zugekauft wurden, ist auch der Spotpreis wirklich nach oben gelaufen und wir sehen einen gewissen Aufwärtstrend, der nach oben dreht, nachdem wir diese Spitzen gesehen haben. Ihr seht es, ja. Gleichzeitig muss man sagen, der Finanzfluss ist auch der Turbospot, denn der physikalische Uranium Trust saugt physisches Material auf. 435 Millionen Dollar an Zuflüssen alleine im Januar. Das erzeugt genau eben nicht diesen Effekt. Händler wollen vor dem Käufer sein und dann wird es schnell und könnte möglicherweise ähnlich wie bei Bewegungen, die wir bei Gold oder Silber gesehen haben, Guys, nach oben laufen. Der strukturelle Case ist noch dazu. Also, wir erinnern uns, es sollen kleine Reaktoren gebaut werden. Jeder Hyperscaler versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen in Sachen Atomkraft und Atomreaktor. Also der KI-Strombedarf, die Rechenzentren haben Strombedarf. Dann gibt's Diskussionen um SMRs. Ich meine, das ist ein Narrativ, das den Uran-Trade absolut länger als nur 48 Stunden beschäftigen wird. Ja, ganz wichtig. Aber Uran, und das solltet ihr euch unbedingt merken, ist ein sehr volatiles Thermometer, wenn es um Energiebedarf geht. Wenn die Flows drehen, dann dreht der Preis ziemlich schnell mit. Es ist also kein Sparbuch-Rohstoff, wenn ihr so wollt. Die Breaking News passen dazu, Iran-Risiko versus Ölpuffer. Wir haben steigende Ölpreise gesehen, 6-Monats-Hoch aktuell und die Headline dazu passend, dass nämlich Donald Trump erwägt, eher Limited Airstrikes als Full-Scale zu betreiben, als Druckmittel für Verhandlungen. Er will verhandeln, er will eigentlich, dass der Iran keine Anreicherung, keine Zentrifugen betreibt. Er hat die ja bombardieren lassen, zumindest das Atomprogramm etwas zurückgeworfen. Er will einfach nicht, dass der Iran Atombomben hat. Das ist der klassische Tail-Risk-Katalysator. Es ist im Grunde so ein bisschen limited. nicht automatisch kontrolliert, könnte man sagen. Und gleichzeitig auf der Ölseite gibt es die These, dass Venezuela plus saudische Spare Capacity einen Teil möglicherweise kompensieren könnte. Dementsprechend auch da so ein gewisser Deckel auf dem Ölpreis. Ich hatte gestern ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Der Markt wird aber bei Iran nicht auf den Barrelpreis schauen, sondern auf die Logik, die dahinter ist. Also, wie sieht's aus mit der Meeressäge von Hormuz? Wie sieht's mit den Versicherungen aus? Wie sieht's mit dem Transport aus? Ihr wisst ja, die Houthi-Rebellen haben ja auch immer wieder Angriffe auf Tanker und Schiffe in der Gegend gemacht, auch Richtung Suez und so weiter. Genau dort entstehen also Risikoaufschläge. Deswegen Ölpreis gut im Blick behalten. Die nächste Breaking News, die ist nicht mehr ganz so breaking und nicht mehr ganz so new, aber sie ist immer noch ein wichtiger Faktor, ist Blue Owl und der Private Credit Schreck. Von Schock möchte ich noch nicht sprechen, eher von einem Schreck. Warum? Was ist passiert? Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Blue Owl hat 1,4 Milliarden Assets aus 3 Kreditfonds liquidieren lassen. Die Idee eigentlich dahinter war ganz gut, denn das Geld sollte dazu benutzt werden, Schulden zu reduzieren und Anleger, die ihre Anteile auflösen wollten, auszuzahlen, die halt eben raus wollten. Zusätzlich hat man bei dem Fonds die Rücknahmelogik umgestellt. Das bedeutet nichts anderes, als Blue Owl sagt, hey, pass mal auf, wir machen hier keinen Stopp, ja, kein geschlossen, sondern wir ändern die Methode. Anleger sollen so im Grunde dazu gebracht werden, 30% ihres aktuellen Investmentwerts über Kreditverkäufe zu erhalten. Und das war erstmal von Blue Owl eigentlich gut gedacht. Aber warum reagiert der Markt so stark nach unten? Naja, ganz einfach, weil das Ganze nach Redemption-Stress riecht. Also, semi-liquide Strukturen, die funktionieren, bis viele gleichzeitig raus wollen. Das ist ähnlich wie bei einem Bankrun. Hier ist es halt ein Private Credit Run, möglicherweise. Was bedeutet das? Das Thema kommt sozusagen mit der Frage, wie liquide ist Blue Owl und andere wirklich? Diese sogenannten Schattenbanken haben ja mittlerweile ein Volumen, und sie werden nicht von den normalen Regulatorik beobachtet, von 2 Billionen US-Dollar. Und sie haben vor allen Dingen, und deswegen ist es auch so spannend, immer wieder das Problem, dass sie teilweise kritischen Neubewertung gegenüber sehen. Potenziell lauern faule Kredite, dazu dann noch die KI-Sorgen, beziehungsweise die Software-Sorgen durch KI. Und man muss sich halt angucken, dass Private Credit auch in der Vergangenheit vor allen Dingen das Software-Segment mit Krediten versorgt hat. Und diese Symbolik, die insgesamt davon ausgeht, muss jetzt einfach neu bepreist werden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den darf man echt nicht außer Acht lassen. Also die Kette geht eigentlich Private Credit vorauflösen, Gelder auszahlen, ein Run, der sich verstärkt, möglicherweise auch auf die Softwareaktien, das haben wir ja gesehen, die sind ja ziemlich unter Druck gekommen. Und dann könnte sich das wie so ein Schneeball oder so eine Lawine möglicherweise verstärken. Also aufpassen, was da an Meldungen noch über die Ticker läuft. So, Themenwechsel, wir kommen zum Weißen Haus, denn da gibt's Neuigkeiten aus dem Immobiliensektor, wird vielleicht auch für die Zahlen nachher recht spannend werden. Sehr wichtig ist es nämlich für Single-Family-Rentals und REIT-Stories. Geplant ist es seitens des Weißen Hauses, Investoren mit mehr als 100 Single-Family-Homes sollen keine weiteren Einfamilienhäuser kaufen dürfen. Bisher war die Grenze 1000 Einfamilienhäuser. Also, der Markt ist eher jetzt nicht riesengroß. Ja, 1000 könnte man jetzt sagen, okay, wenn der Median bei Immobilien irgendwo bei 482.000 Dollar liegt, ist es ja auch noch ein überschaubarer Markt, den Einzelne haben dürfen. Aber der soll jetzt sozusagen um 90% gebrochen werden. Was bedeutet das auf gut Deutsch für den Markt? Naja, die Headline ist natürlich negativ für das Wachstum über den Faktor Zukäufe. Politisch ist die Umsetzung offen, wie Donald Trump das machen möchte. Er hantiert natürlich mit seinen Executive Orders. Die Richtung allerdings ist klar. Die institutionelle Nachfrage soll raus aus dem Markt, damit Privatkäufer wieder mehr Luft bekommen, möglicherweise auch die Hypothekenzinsen runterkommen können und so weiter und so weiter. Donald Trump will ganz klar seine Mager-Base damit auch und die Amerikanerinnen und Amerikaner im Allgemeinen besänftigen und ermutigen, möglicherweise, dass man demnächst dann doch seinen Traum vom Eigenheim wahrmachen kann. So, gucken wir uns Zahlen an, die nachbörslich gekommen sind und die Reaktionen plus die Analystenkommentare, die dazu passen sollten. Es war eine Unmenge an Zahlen. Ich werde nicht alle Unternehmen, die geliefert haben, euch jetzt hier vorkaspern. Ich habe aber gesehen, dass Texas Roadhouse bei euch irgendwie angesagt ist. Dazu werde ich also auch gleich was sagen. Ich komme aber aus dem Consumer-Bereich erstmal zu Floor & Decor. Die Aktie ist stark, die Quarter 4 Comps mit minus 4,8% schwächer als erwartet. Aber der Gewinn je Aktie mit 36 Cent leicht über den Erwartungen. Die Bruttomarge geht rauf, die Execution ist solide. Was den Ausblick betrifft, so ist man leicht unter den Erwartungen mit einem Gewinn je Aktie von 2,08 $. Die Comps auch etwas schwächer. Trotzdem, operativ läuft es okay. Housing bleibt ein bisschen die Bremse. So muss man ganz klar sagen. Texas Roadhouse, wuhu! Trotz des Misses bei Gewinn je Aktien ist die Aktie fester. Also, was heißt das in Zahlen? 1,28 $ statt der erwarteten 1,50 $. Die Comps mit plus 4,2% auch unter den erwarteten 5,4%. Die Restaurantmargen um 309 Basispunkte schwächer. Food und Labor drücken ganz klar. Allerdings positiv ist der Ausblick. 2026 sollen die Comps bei 8,2% liegen und der Preishebel, also das, womit man die Menüpreise nach oben hebeln kann, bei plus 1,9% ab Anfang April. Die Analysten äußern sich dazu in Persona von Barclays, dass man das Kursziel zwar leicht senkt, leicht anhebt, und zwar von 185 auf $188, man aber bei Equilibrate, was die Einstufung betrifft, hängen bleibt. Und zur Begründung der Barclays-Analysten, ja, die Comps waren schwach, man hat eine gewisse Beef-Inflation, aber der bessere Ausblick überkompensiert die aktuellen negativ abgelaufene Quartal und sorgt dafür, dass man das Kursziel nach oben anheben kann. Bei Live Nation, dem die unter anderem Konzerte machen, ist der Umsatz mit 6,31 Milliarden deutlich über den Erwartungen gewesen. Vor allen Dingen mit Konzerten im Volumen von 5,15 Milliarden knapp. Und einem operativen Ergebnis von $194 Millionen, das ungefähr in Line liegt, hat man doch die Anlegerinnen und Anleger überzeugen können. Der Free Cashflow ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, das muss man ganz ehrlich sagen. Und seitens des Management heißt es, der Ausblick für 2026 ist stark. Ja? Die Analysten, zwei Häuser melden sich dazu Wort, nämlich einmal Morgan Stanley, dem das Kursziel auf $185 bleiben bei Übergewichten und haben als Grundkonsens natürlich diesen Double-Digit Earnings Growth für die Jahre 25 und 26 und sehen die Zahlen als besser und sehr nachhaltig. Die UBS hat das Kursziel noch ein bisschen mehr angehoben, beziehungsweise sie kommt von $164, sind mit Kaufen Einstufung unterwegs, haben das Kursziel auf $181 hochgenommen. Der Double-Digit AOI Growth, also mit 1,2 Milliarden CapEx für Venue Expansion, das Ticketing, all das spielt eine Rolle und wirkt sich auf den Kurs aus, der attraktiv erscheint auf dem aktuellen Niveau. Aus dem Bereich Real Estate und Housing gab es Zahlen von Open Door. Die Aktie explodiert förmlich. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass die Details insgesamt nicht durch die Bank alle überzeugen. Ja, der Umsatz ist mit $736 Millionen über den Erwartungen ausgefallen. Aber beim EBITDA-Ergebnis ist man mit minus $43 Millionen unterwegs. Zwar ein bisschen besser, aber man ist eben halt immer noch im Minus. Die Bruttomarge ebenfalls unter den Erwartungen ausgefallen, also gemischte Zahlen. Jetzt kommt's aber, der Ausblick für das erste Quartal liegt etwa in Line mit minus $30 Millionen bis minus $35 Millionen. Und als Mitbringsel könnte man sagen, Growth ja, aber die Marge bleibt weiter der entsprechende Flaschenhals. Ohne dass die Marge sich stabilisiert, wird möglicherweise aus dem Move nach oben, den wir gesehen haben bei der Aktie, möglicherweise ganz schnell wieder ein Zock. Und wichtig dabei auch die Housing-Inflation. Die müsst ihr beachten, ne? Die waren zuletzt ja desinflationär unterwegs. Das haben wir gestern gesehen beim Mietwachstum im vierten Quartal plus 1,8%. Erwartet waren da nur 3%. Und der Grund, warum viele sagen, Housing wird 2026 ein Desinflationsmotor, ist ganz klar. Denn die Amerikanerinnen und Amerikaner, es gibt nicht so viel Einwanderung, es gibt nicht so viel Labor, das hin und her geht. Das bedeutet, die Leute bleiben da, wo sie sind und bei den aktuellen Hypothekenzinsen sowieso erst recht. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man natürlich bei einem relativ starren Markt erstmal guckt und sieht, dass man überhaupt das, was man hat, vermietet bekommt und die Nachfrage nicht so groß ist. Im Bereich Healthcare gab es eine krasse Meldung von Grail und einen harten Sell-off. Die Studie, die man gemacht hat, hat tatsächlich die Ziele nicht im Entferntesten erreicht. Die Aktie verliert fast 50%. Es geht um ein Multi-Cancer-Screening, was man schon bereits verkauft, obwohl es noch nicht zugelassen ist, für $1,000. Und jetzt, wo die Zulassung wahrscheinlich auch nicht kommen wird, weil eben die das Produkt nicht so abliefert, wie man sich das vorstellt, ist es kein Wunder, dass die Aktie so deutlich unter Druck ist. Denn ohne diese FDA-Zulassung, hatte man bereits einen Umsatz von $136 Millionen generiert. Wenn das wegfällt, dann tschüss mir Umsatz. Ja, also Repricing-Risiko, das muss man ehrlicherweise sagen, ist im Grunde der Stoff, aus dem die skeptische Erstattungsdebatte mal ist. Aus dem TMT-Bereich gestern nachbörslich Zahlen noch von Akamai. Im vierten Quartal der Gewinn die Aktie mit $1,84, der Umsatz mit knapp 1,1 Milliarden vermeldet. Guidance hat allerdings enttäuscht, muss man ehrlicherweise sagen. Nämlich der Midpoint liegt so, was die Gewinnschätzung fürs Jahr betrifft, mit $6,70 bis $7,35 unter den Erwartungen. Ja, die Erwartungen waren hoch und das ist eigentlich ein ganz klassischer Fall von die Guidance killt das Momentum der Aktie, dementsprechend die Aktie unter Druck. Und die Analystenkommentare lassen dazu nicht lange auf sich warten. Die Häuser argumentieren etwas unterschiedlich dazu. Die KeyBank beispielsweise hat zwar das Kursziel angehoben von $115 auf $120, bleibt aber bei Overweight. Das Kernargument ist, die CapEx 2026 mit 24,5% vom Umsatz her gesehen zwar hoch, aber wenn man sich die Revenues anguckt, dann ist das eher etwas mau. Morgan Stanley hat auch das Kursziel leicht angehoben von $115 auf $120. Man bleibt ebenfalls bei Übergewichten. Man sieht etwas mehr Vertrauen in die Acceleration-These. Die höheren CapEx wegen der Inference Wins und die Margen und das Timing ist das, was man genau beobachten muss. Das könnte möglicherweise noch ein bisschen kritischer werden im angelaufenen Quartal. Die UBS hebt ebenfalls das Kursziel auf $110, bleibt aber bei ihrer neutralen Einschätzung, was Akamai betrifft. Also, Akamai kann im Grunde, zumindest was die Kursziele betrifft, sich ganz gut entwickeln. Bei Dropbox, da gab es gestern Zahlen, die haben wir gestern in der Closing Bell so ein bisschen schon angerissen. EPS und Marge waren im Grunde in Line. Die Marge, der Umsatz war etwas besser. Die wiederkehrenden Umsätze sind allerdings auf Jahresbasis leicht rückläufig, weshalb mir als kleines Fazit nur bleibt, die Profitabilität ist okay. Aber wenn ihr mich fragt, die Wachstumssignale eher mal defensiv, das Multiple bleibt gedeckelt, da ist wenig Fantasie drin. Bei Five, da hat man im vierten Quartal einen leichten Beat gesehen. Die Guidance ist im Wesentlichen eher so wie erwartet. Gut, aber nicht besonders überraschend. Und deshalb geht's mit den Kurszielen bei den Analysten eher mal nach unten. Zwei Cuts haben die Analysten von Canaccord gemacht. Von $40 auf $33 die Zahlen runtergenommen, das Kursziel runtergenommen. Die Zahlen waren wie erwartet vermeldet worden. Revenue am oberen Ende, das Wachstum mit einer Marge einigermaßen gesund. Cantor Fitzgerald ist ein bisschen negativer, denn man nimmt die Aktie in ihrer Kurszielbewertung auf $26 runter. Positiv, sagt der Analyst, werden die stärkeren Margen und der Free Cashflow, der mit 22% ungefähr ausgefallen ist. Die Enterprise AI Bookings waren stark, trotzdem nimmt das Kurs hier runter, weil das Multiple einfach zu hoch gewesen ist und die Zahlen diese hohe Bewertung nicht rechtfertigen. Kommen wir ein bisschen weg von den Unternehmensnachrichten, gehen nochmal auf das Inflationsthema so ein bisschen ein, warum das ein oder andere taubenhafter klingt, aber keine Free Money ist, kein Free Lunch. Wir sehen im Grunde mehrere desinflationäre Tendenzen. Gestern schon Walmart, ne, das hatte ich euch gesagt, insgesamt die Lebensmittelpreise unter Druck, auch bei Housing und bei den REITs im Grunde ein bisschen Mietwachstumssorgen. Gleichzeitig der Fairly Fit Index gestern bei den Prices Paid und Prices Received auch runter. Aber nach den heutigen PCE-Daten, und das darf man nicht vergessen, gestern hat sich noch Gouverneur Myron zuletzt zu Wort gemeldet, klingt es zumindest so, als müsste man die Cuts seitens der Fed doch sehr, sehr gut argumentieren. Und mit dem neuen Fed-designierten Fed-Chef Warsh an der Spitze bin ich mir auch nicht so sicher, dass das jetzt hier alles gleich ein Freudentanz wird, die Fed die Zinsen senkt, bis der Arzt kommt und man dann einfach so weitermachen kann. Gucken wir mal auf den Ausblick zum Ende dieser Opening Bell der nächsten anderthalb Wochen und die folgenden Katalysatoren. Also wie gesagt, auch heute möglich durch den Supreme Court die Zölle. Bleiben die jetzt oder werden die möglicherweise vom Tisch genommen? Nächste Woche Dienstag vor Börsenstart dann die Zahlen von Home Depot. Workday am Dienstag nach Börsenschluss. Und Salesforce und Nvidia kommen am Mittwoch nach Börsenschluss. Also Cloud AI Hauptevent ist Mittwoch nächste Woche. CoreWeave, Dell, Intuit, alle am Donnerstag nach Börsenschluss, da die Thematik AI-Infrastruktur und Software. Und geopolitisch natürlich übers Wochenende bleibt Iran das Thema mit dem möglichst größten Hebel in die eine oder andere Richtung. Sollte da eine Entspannung kommen und Donald Trump einlenken, könnte das möglicherweise zur Entspannung führen und zu freundlichen Kursverläufen am heutigen Tag, aber auch am Montag. Und ich rate aber alles in allem mal ein bisschen zur Vorsicht. Das ist kein Tag heute, Geist, an dem man hier einen Hero raushängen lassen müsste, denn die Mischung aus Makro, Supreme Court, Headline-Volatilität, die ist einfach nicht vom Tisch zu weisen. Gleichzeitig muss man unter der Oberfläche diese Themen, die ich gerade gezeigt habe, Uranmomentum, Private Credit Repricing, Housingpolitik, Desinflation über die Mieten, all das als kleines Wrap-up muss man unbedingt auf dem Schirm behalten, sonst könnte man möglicherweise Schiffbruch erleiden. Heute Freitag, deswegen keine Closing Bell. Montag ist der Chef hier wieder am Start und kocht für euch. Ich bin, wie ihr hört, ein bisschen angeschlagen. Nehmt es mir nicht übel, wenn die Stimme vielleicht so ein bisschen Matsche ist. Es war aber cool, dass wir hier 2 Tage jetzt zusammen waren. Ich wünsche euch für den heutigen Handelstag natürlich gute Kurse, viel Erfolg, Kopf hoch. Auch wenn es tatsächlich gerade nicht ganz so leicht ist, die Volatilitäten steigen und wir eine Menge Major-Themen haben, die Märkte sehr schwankungsbreit sein lassen. In diesem Sinn, gute Kurse, lasst einen Daumen hoch da. Kommentare sind wie immer herzlich willkommen. Interaktion, abonniert den Kanal. Ich würde gerne bis vor meinem Geburtstag im April die 190.000 Abonnenten voll machen. Das wäre ein schönes Geschenk zum 50. In diesem Sinne, macht's gut, guten Handelstag. Markus ist am Montag wieder da. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.